Ja, einen wunderschönen nochmal hier von der Immo-Kaffeepause mit Johannes und mit Marcel. Ja, wir freuen uns jetzt auf ein spannendes Kapitel und zwar geht es diesmal um das Thema, ja, was sollen wir sagen, Preisverhandlung.
Ja.
Ich bin gespannt, wie wir das da durcharbeiten, weil, wie gesagt, ist ein theoretisches Thema, was zum einen natürlich praktisch extrem relevant ist, weil es auch etwas ist, wo ich glaube, viel Geld verloren wird da draußen. Also deswegen versuchen wir das langsam aufzuarbeiten und ja, ich würde mal sagen, starten wir einfach direkt.
Naja, es wird nicht verloren, das Geld, ne? Das hat nur jemand anders dann.
Genau, also ein anderer hat es gewonnen. Ja? Genau. Also ja, wo einer verliert, gewinnt ein anderer. Das ist ja an Märkten so, wenn sie einigermaßen vernünftig funktionieren. Genau, ich würde mal anfangen, vielleicht aus der theoretischen Perspektive kurz ein bisschen was herzuleiten. Und zwar es ist ja so, dass einer der ja, größten Denker des 20. Jahrhunderts, John von Neumann und Herr Morgenstern in Princeton, da hat halt eine super spannende, ja in den 50er, 60er Jahren eine super spannende Theorie entwickelt haben, also insbesondere auch die Verhandlungstheorie und halt ausgegangen sind davon, dass die Menschen rational sind. Was sie natürlich nicht sind.
Sind sie nicht.
Das heißt, aber es hilft zumindest, das einfach mal klar zu ziehen und später darauf war auch dann das Nash-Equilibrium aufgebaut worden, was wir quasi auch aus dem Gefangenen-Dilemma der eine oder andere vielleicht kennt. Und da ist es halt so, dieser Film Beautiful Mind, wenn ihr das euch mal anschaut, basiert hier auf diesem Phänomen und auch auf dem John, auf dem Nash-Equilibrium.
Jetzt sind wir schon in der Hardcore-Spieltheorie, ne?
Ja, genau. Also wie gesagt, ist ein kleines Steckenpferd.
Also Adam und Eva jetzt.
Genau, ist ein kleines Steckenpferd von mir, was mich halt natürlich auch umtreibt. Wir wollen aber gerne uns möglichst weit aus der Theorie schnell rausbewegen und schnell in die Praxis kommen. Und zwar erst einmal davon, wie gesagt, von ausgehen, dass wir halt keine rationalen Gegenüber haben. Also der ist im Grunde irrational unterwegs. Der Eigentümer bzw. der Käufer oder Verkäufer-Käufer sind irrational am Markt unterwegs. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, es gibt auch keine perfekte Informationssymmetrie. Das heißt, wir wissen nicht, was der Gegenüber denkt. Und wir kennen auch das Objekt nicht richtig, um das es geht. Also wir wissen, wir haben keinen Röntgenblick. Wir konnten dieses Haus nicht durch oder diese Wohnung nicht durchblicken. Wir können uns da möglichst diese Symmetrien, so nennt man das in der Theorie, diese Informationsasymmetrien können wir möglichst stark versuchen abzubauen. Und ich glaube, das ist eins der Ziele auch, was man halt versucht in Form einer Preisverhandlung, dass man da halt zum einen sich über das Objekt halt informiert, bestmöglich mit einem Gutachter und dann halt gleichzeitig natürlich auch weiß, was der Eigentümer denkt und das auch zu verstehen. Ich glaube, das sind so die zwei großen Punkte und da hilft halt Vertrauen ungemein, um sich halt zu öffnen.
Genau, weil da sind wir eigentlich schon beim Thema so Verhandlungsposition.
Genau,
ne? Da hatten wir ja jetzt im Video zur Besichtigung schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Ne?
Ja.
Egal, ob ich jetzt Eigentümer oder Käufer bin, ist es natürlich super interessant für mich, in welcher Verhandlungsposition befinde ich mich in Relation zur Verhandlungsposition des anderen. So, ne? Das heißt, ich versuche natürlich als Eigentümer zum Beispiel möglichst viel über den Interessenten rauszufinden. Welche Immobilien hat er sich angeschaut? Schaut er sich noch andere Immobilien an? Weshalb kamen andere Immobilien nicht in Frage? Wie viel Budget hat er? Ja, also es ist natürlich interessant für mich, sogar genau zu wissen, was hat der Finanzierungsberater dem Interessenten eventuell gesagt? Wie viel kann er ausgeben? Dann wurde ihm vielleicht eine Immobilie weggeschnappt irgendwo vor der Nase, ja. Weiß der Interessent, dass der, oder habe ich dem Interessenten signalisiert, dass er nicht der Einzige ist jetzt gerade, ja, dass er in keiner exklusiven Position ist. Genauso andersrum das Thema als Interessent, weiß ich, wie lange der Eigentümer schon versucht, die Immobilie zu verkaufen. Als Interessent möchte ich wissen, wie viel Nachfrage hat der Eigentümer? Finden noch andere Besichtigungen statt? Interessieren sich noch andere Menschen für die Immobilie? Ja, und das sind halt alles halt so Punkte, die man halt relativ unverfänglich einfach in der Besichtigung oder im Verlauf des Interessentenkontakts, wo es noch nicht um die Kaufpreisverhandlung geht, abchecken kann.
Man will,
aus Interessenten als auch aus Verkäuferperspektive.
Ne? Man will halt wissen, was ist denn, welchen Nutzen hat der Verkäufer? Mich als Interessenten zu sehen, also welchen Nutzen hat er? welchen Nutzen habe ich für ihn als Verkäufer und andersherum natürlich, der Käufer wiederum, der Verkäufer versucht rauszufinden vom Käufer, welchen Nutzen hat der Käufer an dem Objekt,
genau,
an der Immobilie. Ja. Und das versucht er mit aller, er versucht rauszufinden, diesen Nutzen, weil in der, wie gesagt, aus der Theorie gesprochen, ist halt der Nutzen gleich dann dementsprechend der Wert und der Preis, den man am Objekt zuordnet.
Genau.
Und das, das hilft halt, sag ich jetzt mal, und dann ist natürlich die Frage, sollte ich als Käufer meinen Nutzen wirklich offen kommunizieren oder nicht?
Ja, und das ist das Thema des Vertrauensaufbaus.
Genau.
Ja, du willst ja, es geht um viel Geld, du willst ja Informationsbereitschaft signalisieren, damit der Eigentümer das Vertrauen hat, an dich zu verkaufen. Und genauso andersrum, als Interessent, als Eigentümer, möchte ich ja auch möglichst viele Infos irgendwie bereitgeben, um zu signalisieren, dass ich nichts und zu verbergen habe, beziehungsweise jetzt keine versteckten Mängel an der Immobilie oder Probleme ihm verschweige.
Genau.
So, und das ist so ein bisschen natürlich auch so ein Dilemma, in dem man sich dann da bewegt.
Ja.
Entscheidend ist halt, glaube ich, zu wissen, so okay, was ist eine gute Verhandlungsposition und was ist eine schlechte Verhandlungsposition. Mhm. Ja, aus Eigentümerperspektive zum Beispiel, eine schlechte Verhandlungsposition ist sicherlich, dass ich nur einen Interessenten habe. Dieser Interessent weiß, dass er der Einzige ist.
Ja.
Es fällt mir als Eigentümer unheimlich schwer, weitere Interessenten herbeizuschaffen oder die Immobilie zu inserieren oder ist es eine Belastung für mich. Ich habe dem Interessenten eventuell mitgeteilt, dass ich in einer misslichen Lage bin, Krankheit, Scheidung, Geldnot, Zeitnot etc.
Machen übrigens viele.
Und habe das dem Interessenten einfach so auf dem Silbertablett präsentiert, dass ich eine extrem hohe Motivation habe, jetzt diese Immobilie zu verkaufen. Das zählt natürlich auch alles andersrum, aus Interessentenperspektive.
Aber man sollte vielleicht nicht sagen, dass die Oma in der Straße wohnt und pflegebedürftig ist. Vielleicht bringt es etwas zu sagen, weil natürlich man dann vielleicht auch Emotionen weckt.
Ja.
Aber aus, wie gesagt, wenn man jetzt mal aus dieser theoretischen Perspektive.
Es ist das einzige Haus im Umkreis von 10 Kilometern.
Ja.
Und ich muss hier ganz nah dran wohnen.
Genau, wenn man ganz, also es ist halt immer schwierig. Wie gesagt, wir versuchen aus einer theoretischen Perspektive zu kommen. Wir sagen, teilt euren Nutzen nur so viel mit wie nötig. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst euren Nutzen wirklich komplett erklären, damit der Eigentümer wirklich Vertrauen schafft und damit ihr das Objekt bekommt, dann macht es natürlich. Also nur, es kann halt durchaus auch mal sinnvoll sein, ein paar Details, wie dringlich ihr diese Immobilie braucht oder wollt, vielleicht auch ein Stück weit zurückzustellen. Aber klar, bei heiß begehrten Objekten, haut raus.
Ja.
Haut raus, was das Zeug hält. Versucht den Eigentümer und den Makler zu umgarnen. Aber gut, klar, dann habt ihr eine schlechte Verhandlungsposition automatisch.
Genau, aber die Verhandlungsposition ist natürlich für Interessenten sehr, sehr gut bei Off-Market-Immobilien.
Ja, klar.
Also haben wir ja auch schon mal zum Thema Off-Market-Immobilien drüber gesprochen. Für die Kaufpreisverhandlung ist es für Interessenten ein absoluter Vorteil, dass ich weiß, ich habe hier gerade einen exklusiven Zugang zu einer Immobilie. Ich bin eventuell der einzige Interessent. Der Eigentümer hat eine hohe Motivation zu verkaufen. Ich erleichtere ihm den Verkauf sozusagen ungemein, dadurch, dass ich jetzt einfach sofort zuschlage. Hingegen ist ein Off-Market-Verkauf für den Eigentümer, zumindest aus Preisperspektive, eher eine schlechte Verhandlungsposition, weil der Interessent sich all diesen Punkten halt dann auch wirklich bewusst ist häufig. Ne?
Ja, es maximiert halt nicht die Reichweite im Wohnbereich-Segment, im Residential-Segment, im Investment-Segment ist es ja so, dass überwiegend die Deals über die Kartei und Off-Market gemacht werden, weil diese Interessenten halt nicht On-Market gucken.
Ja. Ja.
Das heißt, da muss man natürlich wieder unterscheiden zwischen den beiden Asset-Klassen, also die es da gibt, also Kategorien, groben Kategorien. Ne?
Es kommt natürlich auch darauf an, worauf ich als Eigentümer aus bin, ob ich wirklich jetzt auf den besten Preis aus bin oder ob ich einfach nur darauf aus bin, einen Käufer zu finden und keine Arbeit bitte mit diesem Immobilienverkauf zu haben. Und klar, man begegnet halt einfach auch vielen Eigentümern, die einfach froh sind, die Immobilie loszuwerden, die einfach hoch motiviert sind, jetzt endlich schnellstmöglich zu verkaufen.
Ja. So, also das heißt, jetzt erstmal sozusagen so gesprochen, wenn ich meinen Nutzen in Form eines Preises dann kommunizieren sollte, langsam rantasten. Ja, das heißt, ich setze einen Ankerpreis, sage jetzt mal, wir sprechen jetzt von einer Idealsituation aus, man ist sich unsicher, ne? Bin ich der Einzige, vielleicht doch nicht, habe ich eine Chance noch zu verhandeln, wahrscheinlich schon. Also ist ja oft mal der aktuellen Verkäufermarkt nicht der Fall. Am Verkäufermarkt ist man der First Come First Serve fast gefühlt. Ne? Aber ich sage mal, wir gehen jetzt von der klassischen Verhandlungssituation, das heißt erstmal Anchoring.
Ich meine, der Eigentümer setzt ja schon einen Ankerpreis, indem er den Angebotspreis setzt. Jetzt kann ich natürlich als Interessent einen zweiten Ankerpreis setzen, der halt möglichst niedrig ist. Da kommen wir jetzt gleich dann auch schon auf das Thema so auf der Mitte treffen und solche Geschichten. Weshalb das halt eigentlich für den Eigentümer zum Nachteil ist. Ich kann jetzt natürlich als Interessent einen niedrigen Ankerpreis setzen. Ja? Und dann nachher vorschlagen, ich treffe mich auf der Mitte mit dem Eigentümer. Und der Eigentümer sagt vermeintlich so, ja, das ist ja dann ein faires Angebot, wenn wir uns hier auf der Mitte treffen. Es ist halt aber nur leider so, dass der Eigentümer ja seinen Angebotspreis ja schon in Zement zementiert hat. Das ist ganz zu Anfang der Vermarktung. Und als Interessent kann ich ja kommen und einen x-beliebigen Preis darunter aufrufen. Ne? Deshalb ist immer, finde ich immer, dies mit auf der Mitte treffen immer ein bisschen schwierig. Aber ja, du bist ja darauf zu sprechen gekommen, auch wie näher ich mich dem Ganzen so ein bisschen vorsichtig. Ja, ne?
genau.
Und also ist glaube ich, das Sinnvollste als Interessent zu fragen, wie sind Sie denn auf den Preis gekommen? Also nicht, kann man am Preis noch was machen?
Genau.
Kann man natürlich auch fragen, so, ja, wenn ein unbedarfter Eigentümer dann darauf antwortet, jo, am Preis ist noch was zu machen. Oder der Preis ist Verhandlungsbasis. Ja, wie bei eBay Kleinanzeigen, wenn du dein Fahrrad verkaufst.
Ja, VW.
was ist letzter Preis?
Ja. Ich stelle mir mal vor, wie dann so ein Eigentümer bei der Kleinanzeigen das Ding ausfüllt und dann halt so überlegt, mache ich jetzt Festpreis oder VB? Ach ja, VB.
Mhm. Ja, genau.
Ach ja, dann lege ich da mal 50.000 drauf, dann ist VB.
Der möchte den Preis ja eigentlich gar nicht haben.
Genau.
Das ist ja VB. Der möchte den Preis eigentlich gar nicht haben, der da draufsteht. So, ja, da kann ich ja x-beliebig darunter bieten.
Genau. Das ist so geil.
Naja, aber
als Interessent. Gleich als erste Nachricht, die man bekommt. Letzter Preis.
Also als Interessent, meiner Meinung nach, sollte man sich dem Thema halt nähern. So, Mensch, wie sind Sie denn auf den Preis gekommen? Weil dann kann man halt schauen, so, okay, wie wird der Eigentümer da halt drauf antworten? Der Eigentümer hat wiederum halt 3 oder 4 Antwortmöglichkeiten. Ja, er kann halt antworten, Mensch, ist doch egal, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe eine gute Nachfrage. Ja, die rennen mir die Bude ein. Eventuell geht der Preis noch nach oben.
Naja.
Dann kann er antworten, ich habe mir einen Gutachter, einen Experten, einen Makler bestellt oder sogar mehrere und die haben mir den Preis so genannt. Dann sollte er aber möglichst dann halt nicht x-beliebig darüber aufgerufen haben, was da in dem Gutachten steht, wenn denn der Interessent fragt, so Mensch, können Sie mir das Gutachten nicht geben?
Ja.
Als Eigentümer sagt man dann, nee, schicke ich Ihnen nicht. Genau. Dann signalisiert man halt, dass man dem Interessenten nicht genug vertraut, um ihm das zu schicken. Und wenn man es ihm schickt und man hat deutlich darüber aufgerufen, dann steht man auch irgendwie mit runtergelassener Hose da. Und der Interessent sagt so, Mensch, hier steht aber ja gar nicht 500.000, hier steht ja nur 200.000 drin.
Ich hab 5 Makler kommen lassen und der 5. Makler war so verzweifelt, weil er keine Objekte hatte, dass er den höchsten Preis genannt hat. Und auf dem Preis habe ich nochmal 10% obendrauf gesetzt, um die Maklerprovision zu verdienen.
Genau, ja, genau. Ja.
So entstehen die Privatverkäufer-Wohnpreise.
Ja, genau, das kann auch sein. Naja, auf jeden Fall, was kann man noch antworten dann als Eigentümer auf solche Fragen? Ja, ich kann natürlich sagen, so Mensch, ich bin noch ganz zu Anfang der Vermarktung. Im Moment ist die Nachfrage gut. Kann sein, dass sich das in 8 Wochen ändert. Dadurch signalisiert man dann natürlich auch so gleich so, okay, pass mal auf, du kannst jetzt zuschlagen oder ansonsten kommt vielleicht noch jemand anders in den nächsten Wochen. Oder man kann halt als Eigentümer halt dann drauf antworten und sagen, Mensch, wie viel schätzen Sie denn, ist die Immobilie wert?
Ja, ja, klar. Ja,
also es geht immer auch darum, den anderen halt in eine Argumentation zu bringen. Ja? Nicht einfach nur so, wie viel sind Sie denn bereit zu zahlen oder sowas, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht immer darum, den anderen halt in Argumentation zu bringen und die Argumentation, dass die halt so aufgebaut ist, dass man die entweder selber wieder entkräften kann oder dass man Angriffsfläche findet. Ne?
Ja, also ich finde es auch ganz wichtig, wenn man in diese Diskussion reingeht, vielleicht sogar vorher alle Soft-Faktoren vorher zu besprechen. Also ich finde es super wichtig, auch für ein gutes Bauchgefühl in dieser Preisverhandlungssituation, dass man zum einen erstmal darauf anspricht, zum Beispiel das Thema, welchen Notar könnten Sie sich denn vorstellen? Ja,
du sprichst das Thema Verhandlungspunkte an. Ja,
ist einfach so ein, ich nenne es mal so eine Art Soft Anchoring, dass man ihm schon mal dieses Gefühl gibt, boah, der denkt schon an Notar. Ja, wenn er jetzt gleich vom Preis spricht, dann hat er sich über diese wichtigen Punkte vorher auch schon Gedanken gemacht. Mhm. Das Gleiche würde ich sagen, ja, wie sieht es denn aus mit der Übergabe? Mhm. Also solche Soft-Faktoren vorher anzuschneiden oder wie lange wollen Sie denn noch hier drin wohnen bleiben? Ja, oder Sachen wie, wie lange haben Sie vielleicht vor, die Möbel, ne? Davon welche auch da zu lassen? Wie stellen Sie sich denn Besenreihen vor? Also da auch dem Angebote machen gleich. Mhm. So Soft-Angebote, das Gefühl geben, so okay, boah, das ist ja ein total einfacher Käufer. Und vielleicht eben auch so, dem auch ein bisschen das Gefühl geben, Finanzierung ist schon bestätigt. Also wenn man diesen Rahmen bildet und dem das Gefühl gibt, boah, das ist ja super entspannt hier mit dem zu sprechen, der macht ja einem das richtig schön angenehm, so wie man möchte, ne? Dann, wenn der sagt, ja,
das ist ein guter Punkt,
schnell gehen, dann wenn diese Dinge geklärt sind, dann am Ende erst, dann sag, ach ja, und wegen dem Preis übrigens, ne?
Es dem Eigentümer so einfach wie möglich zu machen, genau. Die Hürde so niedrig wie möglich anzusetzen, richtig, an diesen Käufer zu verkaufen.
Richtig.
Da stimmt, das ist auf jeden Fall eine Taktik, die kann man als Käufer so verfolgen, ne?
Also finde ich super gute Strategie.
Auf der anderen Seite, also man sagt ja auch so, okay, man soll die schwierigen Themen zuerst verhandeln. Das ist halt beim Immobilienpreis halt oder bei der Immobilie halt der Preis, ja, und die kleineren Verhandlungspunkte. Und es ist ja, es geht ja nicht nur immer um den Preis, sondern es geht ja immer eigentlich um so ein Gesamtpaket mit noch diversen kleinen anderen Verhandlungspunkten. So, ja. Wie du jetzt nämlich auch schon sagtest, so welcher Notar, wann soll die Übergabe stattfinden, gibt es eine Anzahlung nach Notarvertrag eventuell oder findet die Kaufpreiszahlung schon vor Übergabe statt, werden noch Sachen mit übergeben, Inventargegenstände.
Ja, klar.
Das sind natürlich alles, das ist so eine komplette Klaviatur an Verhandlungspunkten, die man halt mit verhandeln kann. Und die kann man natürlich auch verhandeln und immer mit wieder auf den Preis zurückkommen. Wenn man jetzt alle diese kleinen Sachen schon zu Anfang alle festzurrt und man kommt ganz zum Schluss erst zum Preis, das ist halt mega schwierig dann, ja, weil du hast ja alles andere irgendwie ja schon vereinbart,
ja,
was du alternativ vereinbaren könntest.
Es ist halt, es kommt auf die Verhandlungssituation an, der du bist. Wenn du natürlich am Preis sowieso nichts zu machen ist, weil die Nachfrage riesig ist, es gibt nur ein gutes Bauchgefühl. Ich würde es natürlich auch nicht zu detailliert festzonen, von wegen schriftlich. Aber zum Beispiel, wenn er sagt, ja, ich habe einen Notar, sagt der Käufer, der Verkäufer. Und normalerweise ist es ja so, der Käufer bestellt den Notar, bezahlt den Notar und dementsprechend kann er den auch aussuchen. Aber wenn der Verkäufer einen Notar hat, seines Vertrauens, und mir ist es wurscht, dann sage ich aus, passt mal auf, ganz ehrlich, hier, lieber Verkäufer, Hauptsache ich krieg das Geschäft, ich krieg das Objekt.
Aber dann verhandelst du ja eigentlich gar nicht.
Ja,
zumindest nicht über den Preis.
Ja, genau. Aber ich sag jetzt mal, dann macht man diese Zugeständnisse. Dann sagt man, hier, pass mal auf, den Notar, ich bezahle den und wir nehmen sogar den deines Vertrauens. Aber beim Preis.
Genau.
Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Da sollst du mir nochmal entgegenkommen.
Kein Nachlass ohne Gegenleistung ist da das Thema halt, ne? Ja, also, wenn ich dir da entgegenkomme, kommst du mir da entgegen.
Ja.
Ja, das ist halt so immer dieses Zug um Zug Thema. Das wird auch viel zu wenig gespielt. Also insbesondere Eigentümer, die halt sehr unbedarft, glaube ich, daran gehen, so wenn die einem professionellen Käufer da gegenüberstehen, die sind per se eigentlich im Nachteil, was das Verhandlungswissen angeht.
Ja, ist so.
Also jemand, der das schon häufig gemacht hat, der ist definitiv da im Vorteil.
Ja, und ich sag jetzt mal, wenn man rein rational nochmal, ich gehe mir wieder von diesen rationalen Menschentypen aus, man würde jetzt sagen, welches ist das beste Verfahren, würde ich jetzt natürlich dir aus Verkäufersicht natürlich sagen, Bieterverfahren, ja. Haben wir, glaube ich.
Ja, weil du da natürlich den Verkäufer in eine super Verhandlungsposition bringst, weil er möglichst viele Käufer eventuell hat.
Wenn es so wäre, ich sag mal, wenn man so ein Objekt hat, so ein Evergreen-Objekt, ne? Auch da gibt es ein Video zu. Ich glaube, da könnt ihr euch mal ein bisschen zu auch noch mal was anschauen hier bei uns im Kanal. Also das Thema Bieterverfahren würde halt dazu führen, dass eigentlich rational betrachtet jeder seinen eigenen Nutzen offen darlegen muss, wenn man was einem das wirklich wert ist.
Nee, beim Bieterverfahren bringst du die Menschen ja tatsächlich in dieses Gefangenendilemma.
Ja, ja, klar.
Ne? Du musst den maximalen Preis mitteilen,
genau, das meine ich.
Um die Immobilie zu bekommen.
Ja.
Hingegen könnten sie ja, wenn sich die Käufer gegenseitig kennen würden, könnten sie ein Kartell bilden und unter sich ausklügeln, wer die Immobilie halt bekommt.
Ja.
Und dann nur einmal bieten.
Richtig. Genau. Genau. Also, da passt das Gefangenendilemma. Wir haben schon die ganze Zeit überlegt, wo wir es anwenden können.
Und jetzt passt das Gefangenendilemma.
Ja, stimmt.
Ja, beide. Aber das ist ja nicht die typische Kaufpreisverhandlung. Jetzt, also ja. Das ist.
Da sind wir im Nash Equilibrium. Ja. Beide Käufer und also wer es gefangen nimmt, ich wiederhole nochmal ganz kurz, wer es genau nicht meint, auf jeden Fall nachschauen. Super spannendes spieltheoretisches Modell. Kann man auf viele Lebenslagen anwenden. Mhm. Zwei Gefangene werden separat verhört. Diese beiden, wenn sie halt gestehen würden, ja, dann würden sie gemeinsam, ich sag mal, 5 Jahre in den Knast kommen. Wenn einer nicht gesteht und der andere spricht aber, sag mal, gesteht, dann würde der als Kronzeuge, würde der, sag ich jetzt mal, gar nicht in den Knast kommen. Der andere kommt dann aber dementsprechend lebenslang in den Knast. Mhm. Und wenn beide gestehen, müssen beide 10 Jahre in den Knast. Das heißt, eigentlich ist es strategisch dominant. Im ersten Moment denkt man darüber nach, man sagt, es ist strategisch dominant, dass beide...
Zu gestehen.
Ja. Genau, es ist, dass beide gestehen.
Obwohl das Bessere eigentlich wäre zu leugnen.
Obwohl die allgemeine Wohlfahrt wäre, also die Wohlfahrtsequilibrium wäre, dass beide leugnen. Mhm. Und das wäre natürlich so jetzt in der Preisverhandlung genauso. Wir haben 2 Immobilienkäufer, ja, die beide separat verhört werden oder, sage ich jetzt mal, und ihren Preis gestehen müssen. Und es wäre für beide natürlich sinnvoll, ein Kartell zu bilden, wie du schon sagst. Und beide sagen, ihre niedrigen Preisen stimmen sich ab. Aber dadurch, dass beide separat sind und nicht vom anderen wissen, was er sagt, was ja auch eine klassische Situation ist im Wiederverfahren, sind beide dazu genötigt, ihren maximalen Preis zu nehmen.
Ja, genau.
Traumhaft. Wir haben das Gefangenen-Dilemma auf die Immobiliensituation.
Wir haben das doch noch geschafft. Ne?
Wir haben nämlich vorher darüber diskutiert, dass wir wahrscheinlich nicht hinbekommen werden, weil wir hatten erst ein ganz anderes Modell gedacht. Ja. Aber jetzt gerade, wenn du es sagst, total geil.
Ja, also, ich habe mir doch ein paar Notizen gemacht. Ja, genau. Weil das Feld ist halt einfach so riesig. Ja, ist so, ne?
Aber wie gesagt, wir haben keine rationale Welt, deswegen funktioniert das Gefangenen-Dilemma auch semi-gut. Obwohl, ich denke schon, im Wiederverfahren eigentlich schon, sollte es schon funktionieren. Also deswegen, da auch der Claim an alle, seid rational, so gut es geht. Wirklich, wenn ihr im Wiederverfahren seid, definiert euren Nutzen ganz genau und nennt den Preis auch, den es euch wert ist, weil ansonsten habt ihr halt Nutzen verschenkt. Ja. Das macht eigentlich keinen Sinn. Okay.
Haben wir auch schon im Wiederverfahren, glaube ich, drüber gesprochen.
Okay, perfekt, dann
du bist dran. Wir haben auf jeden Fall noch das Thema in Prozent oder in absoluten Zahlen verhandeln.
Sehr nice, das finde ich sehr gut.
Also aus Interessentenperspektive ist es natürlich interessant zu sagen, so hier können Sie uns nicht 5% nachlassen. Also hingegen aus Eigentümerperspektive auf jeden Fall in absoluten Zahlen verhandeln. Ja? Genau. Weil der Kaufpreis ist natürlich eine so absurd hohe Summe.
Ja.
Da machen Prozente natürlich viel aus, hören sich aber wenig an.
Ja, total gut. Super Tipp.
Genau. Das Thema schwierige Punkte und dann kleine hinzunehmen hatten wir schon. Zeit. Ne? Als Interessent ist es natürlich von Vorteil, den Sack möglichst schnell irgendwie zuzumachen.
Klar.
Ja? Aus Eigentümerperspektive, wenn die Immobilie weiterhin inseriert ist, macht es eventuell Sinn, auch Zeit zu spielen. Ja, sich nochmal mehrere Tage Bedenkzeit zu lassen. In der Zeit baut der Interessent eventuell noch ein weiteres Bedürfnis auf, so Mensch, was passiert jetzt? Kommt jetzt noch ein anderer Interessent und schnappt mir eventuell die Immobilie weg. Ne?
Das heißt, übertragen wieder auf aus Käufersichtweise macht es natürlich Sinn, dann dementsprechend sein Angebot zeitlich zu befristen.
Ja.
Vielleicht auch mit einem guten Argument, und zwar, dass ich euch damit an die Hand gebe, vielleicht auch mit einem Hinweis darauf, dass der Bank bis dahin nur die Kreditlinie.
Ja, oder bis dahin sind die Zinsen jetzt so und so günstig.
Genau, weil bis dahin ist sozusagen dieses Angebot, der gilt der Bank mit den vorgesetzten Zinsen, und die können sich danach wieder verändern.
Mhm.
Ist alles, stimmt ja auch, es sind immer gedehnte Wahrheiten. Mhm. Ich nenne das immer gedehnte Wahrheiten, das stimmt ja auch meistens so, dass der Bankberater sagt das ja auch. Deswegen, also dann nutzt diese Argumentationskette.
Genau. Was haben wir noch? Ungerade Zahlen. Zählt eigentlich für beide Parteien. Man kann natürlich mit ungeraden Zahlen verhandeln und sagen so, ich biete Ihnen, keine Ahnung, der Eigentümer ruft 500.000 Euro auf und als Interessent sagt man, ich biete Ihnen 458.750. So. Ja, es gibt tatsächlich Studien, die belegen, dass mit ungeraden Zahlen Angebote mehr Aussicht auf Erfolg haben, weil der Gegenüber denkt, das hat einen bestimmten Grund, weshalb das so eine ungerade Zahl ist. So, ja, man muss sich das natürlich dann auch zurechtlegen. So, ja, weshalb ist das jetzt genau diese ungerade Zahl? So, ja, ich habe jetzt ausgerechnet, dass das Gartenhaus so und so viel, das muss abgerissen werden, und ein neues Gartenhaus, das ich mir ausgesucht habe, kostet exakt so und so viel mit Aufbau, ja, was auch immer. Als Eigentümer kann man das Ding halt natürlich genauso spielen, ne? Also man kann als Eigentümer ja auch einen krummen Preis aufrufen.
Aber kommt das nicht komisch?
Bauträger machen das doch sogar standardmäßig.
Ja, gut, bei Bauträgern ist es halt durchkalkuliert, ne?
Also da sind wir jetzt auch schon beim Thema Angebotspreisstrategie, aber Bauträger, die rufen ja dann für ihre Neubauwohnung, keine Ahnung, 432.353 halt auf. So,
ja, stimmt.
Und dann fragst du dich so, wie kommt das zustande? So, ja. Nee, verhandeln kannst du da ja nicht, weil das ist ja so ein logischer Preis. So, die haben sich das da stimmt. schon bei irgendwas gedacht. So,
dabei ist es vollkommener Quatsch.
Ja.
Dabei ist es einfach wirklich gewürfelt im Grunde.
Ja, genau.
Und dann nochmal 10% vom drauf.
Oder wenn man sich vielleicht ein anderes Beispiel, wenn ich in der Kaufpreisverhandlung als Eigentümer halt bin, so, ja, keine Ahnung. Wenn sie die Immobilie dann zu dem und dem Zeitpunkt schon haben wollen, dann habe ich noch so und so viel Vorfälligkeitsentschädigung. Und deshalb ist der Preis halt jetzt hier so krumm, den ich Ihnen halt gegen
Vorschlag bringe. Also ich bin bei dir. Ich würde auch ungerade Zahlen als Gebot schreiben. Ich würde nicht so detailliert gehen, gerade bei solchen hohen Summen. Also wenn wir jetzt von 500.000 sprechen, würde ich so etwas bieten wie 483.000.
Ist ja auch eine krumme Zahl. So, ne? Aber wieso dann 83.000 so und nicht 80.000 oder 85.000?
Genau, also da würde ich dann halt 483.000 bieten oder sowas, einfach um da irgendwie so, weil das Ding, das Gehirn, glaube ich, das, wenn er diese Zahl sieht, das bringt ihn mehr zum Arbeiten. Das muss er verarbeiten. Da weiß er nicht, warum, was man, dann muss man halt die 17.000 erklären. Das ist halt der entscheidende Punkt, dass man dann sagt, hier am Dach, wir müssen noch 10.000 Euro noch Asbest abhaken.
Ich habe mich informiert, so und so teuer
oder,
ist das.
Genau, und dann vielleicht 2-3 Sachen, die halt der Makler/Eigentümer da halt nicht vermittelt hat.
Wie gesagt, als Eigentümer kann man das Spiel genauso so spielen, dass es geht
in beide Richtungen. Das wird immer so ein bisschen so abwägen von der Differenziertheit her, aber das von der Differenzierung. Aber ich finde es gut, das ist ein guter Tipp.
Genau. Noch ein Punkt, der, glaube ich, auch für beide Seiten gilt, ist auf jeden Fall Formulierungen wählen, die halt irgendwo offen sind. Also wenn man halt von Anfang an absolute Aussagen halt trifft und die halt so darstellt, dass sie unumstößlich sind und letztendlich muss man dann zum Schluss halt doch noch nachgeben, dann verliert man das Gesicht und möchte das dann auch stolz halt nicht. Hingegen ist es dann besser halt mit Formulierungen so, Mensch, könnte das nicht eine Lösung sein, wenn Sie das und ich das? Oder wir könnten uns vorstellen, dass Sie X und wir Y, ja? Also, dass man möglichst halt sich den Ausgang eigentlich der Verhandlung halt offen hält. So stößt man auch dem anderen halt nicht vor dem Kopf, so nach dem Motto, so, bam, das ist meine Forderung. So, ja, kannst du drauf eingehen, friss oder stirb.
Ja. Finde ich gut.
Ja.
Also ich glaube, wir haben noch 1000 Tipps auch in deinem Buch jetzt, was jetzt ja bald rauskommt, ne, Johannes? Handbuch zum Immobilienkauf.
Ja, also Kaufpreisverhandlungen, da gibt es so viele Sachen.
Also 1000 Tipps.
Kann man gar nicht behandeln jetzt in einem so einem kurzen Video.
Weil ich gucke nämlich gerade meine Tasse.
Ja.
Meine Tasse ist leer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, kommt gerne, bucht gerne, abonniert den Kanal, schaut euch gerne andere Videos an, schreibt uns freuen uns über Kommentare, Hashtag Immo-Kaffeepause und wir würden sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.